frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und habt Lust, ein weiteres Jahr Kassenzone zu begleiten und ein paar Podcasts zu hören. Das Ende des letzten Jahres war ja stark beeinflusst von Temu, Shein, Trendyol, Tmall, startet jetzt nochmal durch. Also die ganzen chinesischen Plattformen, die es jetzt doch irgendwie geschafft haben, den Endkundenzugang zu erlangen. Da wird es spannend, wohin die Reise geht mit den europäischen, amerikanischen, klassischen Retailern, zu denen mittlerweile auch Amazon gehört, der Opa der Marktplätze oder die Oma der Marktplätze, um das hier auch gendergerecht auszudrücken. Und da frage ich mich natürlich, was gibt es für Strategien, wo man da vielleicht nicht so in Abhängigkeit gerät? Und mit so einer Strategie fangen wir das neue Jahr an. Und es ist ein bisschen ungewöhnlich vielleicht für diejenigen, die jetzt hier ein total hippes digitales Modell erwarten, weil das ist es eben nicht, sondern Patrick war zu Gast, der ist CEO der WIT-Gruppe, ein sehr großes Unternehmen aus dem Otto-Konzern, was seinen wesentlichen Umsatz noch immer mit Katalogen macht. Die kommen auf einen Milliardenumsatz, verschicken noch Kataloge, die als Anstoßmedium funktionieren an eine Kundschaft, die auch in absehbarer Zeit nicht bei TikTok oder bei Instagram aktiv sein wird, sind damit sehr erfolgreich, schreiben schon sehr lange schwarze Zahlen, hatten natürlich auch eine sehr anstrengende Phase während Corona. Aber als ich mir das so angehört habe, und ich bin ja, das wissen die meisten von euch, natürlich sehr, sehr Omnichannel-skeptisch und auch natürlich auch sehr, sehr Katalog-skeptisch, aber als ich da so reingehört habe, habe ich mir gedacht, die Probleme oder Herausforderungen, die Patrick heute managen muss, sind wahrscheinlich besser zu lösen und auch profitabler zu lösen als einige der Herausforderungen, die gerade Zalando lösen muss. Auch wenn natürlich klar ist, dass in absehbarer Zeit, in 10, 15 Jahren, ein Großteil der WIT-Kundschaft auch über digitale Kanäle angesprochen werden muss. Und die machen auch schon eine ganze Menge Online-Umsatz, also daran wird es auch nicht mangeln. Aber hört da mal genau rein, was er so ein bisschen erzählt, und lasst euch davon inspirieren. Ich glaube nicht, dass der Katalog aufgrund des WIT-Erfolges zurückkommen wird in großer Breite in unsere Industrie. Aber es ist schön zu hören, dass es Strategien gibt, die auch ohne TikTok und Instagram auskommen und die noch viele glückliche Kunden bedienen können. Caro war mit dabei, die war im Konferenzraum in Hamburg, hat dazugehört und ist dann am Ende auch mal eingesprungen, hat noch ein paar Fragen gestellt, die ich vergessen habe zu fragen. Also es ist ein Alex, Caro und Patrick Podcast. Ich hoffe, der gefällt euch und ich hoffe, das ist auch für euch ein gelungener Auftakt in 2024. Patrick, willkommen im Hamburger Office, heute mit Weihnachtsmarktstimmung im Hintergrund. Vielleicht kann man das hier auf dem YouTube-Video später noch ein bisschen einfangen. Wir reden heute tatsächlich wieder über den Handel mal. Wir haben ja in letzter Zeit viel über Energie geredet und Shein und andere Themen. Du leitest die WIT-Gruppe und das auch sehr erfolgreich. Bist schon seit vielen, vielen Jahren auch im E-Commerce, wahrscheinlich schon noch länger als ich. Reden wir gleich mal drüber. Und wir wollen heute mal verstehen, wie gut es eigentlich bei euch läuft und was vielleicht noch besser laufen kann. Erzähl doch erstmal was über dich. Wie lange bist du denn schon im Handel? Was machst du denn da eigentlich ganz genau?
Okay. Erstmal hallo Alex. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann heute bei euch beiden. Und wer ich bin? Ich bin Patrick. Ich bin 56 Jahre alt. Ich bin verheiratet, habe 3 Kinder, lebe eigentlich in Berlin. Größtenteils aber pendle zwischen Berlin und Weiden. Weiden liegt in der Oberpfalz und ist Standort der WIT-Gruppe, die zur Otto Group gehört. Und die WIT-Gruppe ist spezialisiert auf Bekleidung für Damen 50+. Und das in 10 Ländern mit 4 Marken. Und das ist etwas, was ich jetzt seit 2 Jahren mache. Vorher war ich bei Bauer, war CEO von der Bauer-Gruppe, die gehört ja auch zu Otto. Davor war ich mal Berater. Dann war ich früher mal Internetunternehmer, sozusagen der ersten Stunde, wenn man das sagen kann. 1998 habe ich ein Unternehmen gegründet, die Firma Webmiles, die wir dann später an Bertelsmann verkauft haben.
Die kenne ich noch. Ja. Kennst du auch noch Caro? Caro hört übrigens mit hier im Hintergrund, die hört zu und stellt dann die wichtigen Fragen.
Okay, kenn ich. Ja, du kennst ihn noch, viele, also die Menschen, die jünger sind, kennen das nicht mehr. Leider existiert das auch nicht mehr, obwohl es von Bertelsmann 10 und 15 Jahre weitergeführt worden ist. Dann war ich mal bei eBay Geschäftsführer ein paar Jahre, bei Axel Springer und war immer so im Bereich neue Medien, Onlinehandel, aber eben auch häufig in Themen, wo es um Transformation ging. Und darum geht es bei der WIT-Gruppe auch. Vielleicht noch ein paar Kennzahlen. Die WIT-Gruppe macht knapp 1,2 Milliarden Umsatz und hat 3.700 Mitarbeitende. Wie gesagt, in 10 Ländern und mit 4 Marken im Wesentlichen.
Und Ich habe ja sozusagen die WIT-Gruppe auch schon wahrgenommen, als ich damals auch noch bei Otto war. Und da war es ja auch schon das 50, das Thema 50 plus. Und das war dann immer schon, das haben wir so schnell gedanklich immer in diese Ecke geschoben. Ja, das ist so, das sind die letzten Kataloge noch. Ja. Die verschicken das, die verschicken noch Kataloge. Und da kann man die Zielgruppe noch mit ansprechen. Und ich habe dir das auch schon im Vorgespräch gesagt, so auch in meiner Familie habe ich die ein oder anderen Kunden genau in diesem Bereich, die sich nicht schwer tun, aber die einfach nicht gewohnt sind, mobil zu shoppen oder im E-Commerce zu shoppen. Und die sind noch so Katalog-Kunden. Ist das heute noch so? Ist die WIT-Gruppe noch ein kataloggetriebenes Business?
Ja, würde ich sagen. Also deutlich mehr als die Hälfte machen wir ausschließlich mit Papier.
Also Leute auch mit Papier bestellen?
Ja. Also analog bestellen, sagen wir so, entweder durch Bestellkarten oder durchs Telefon, aber tatsächlich über den Kanal Print. Das sind 60% ungefähr unseres Umsatzes, kommt ausschließlich über den Kanal Print. Und der Rest teilt sich auf, mehr oder weniger 50-50, in Print-Anstoß, der dann online bestellt. Und tatsächlich rein Online-Umsatz, der über Online gewonnen wird und dann eben auch online bestellt.
Und jetzt haben wir ja in dem Markt in den letzten 20 Jahren schon diesen Weggang vom Katalog hin dazu so rein Online-Plattformen gesehen. Macht Otto überhaupt noch einen Katalog? Oder da gab es zumindest keinen Hauptkatalog mehr?
Nein, kein Hauptkatalog.
Kleine Anschlusskataloge. Genau, genau. Vielleicht noch. Und das war ja, wenn man jetzt zurückblickt auf die erste K5-Konferenz, das war ja, das war Modus operandi sozusagen im Standard. So mussten eigentlich alle agieren. Dann hat sich in den letzten 10 Jahren aber natürlich auch in der Plattformökonomie dieses sozusagen die Waage massiv zugunsten der Werbeplattformen verschoben, Facebook und Google vor allem, die dann eigentlich jeden, der auf diesen Kanalanstoß angewiesen ist, dort schön auswringen. Ja, am Ende des Tages verdient immer Google Geld, sodass sich dann zwischenzeitlich wieder ein paar Unternehmen Gedanken gemacht hat, okay, so der ein oder andere Papieranstoß wäre doch nicht schlecht. Ich glaube, H&M hatte da mal mit so ein bisschen experimentierten,
ich glaube sogar
Zalando, ich bin mir nicht sicher, ob Zalando auch was gemacht hat. So, und dann dachte ich mir so, jetzt hat es Patrick lang genug sozusagen ausgesessen, jetzt ist er doch auf der Gewinnerseite. Wie seht ihr euch da im Markt?
Also nach wie vor ist, wie ich eben schon gesagt habe, mit 60% rein Printanteil ist das für uns sehr, sehr wichtig. Und wir haben ja einige Unternehmen gesehen, die haben gesagt, wir brauchen kein Print mehr, wir machen das jetzt alles online. Mhm. Neckermann ist eins dieser Unternehmen gewesen, die sehr radikal gesagt haben, wir verzichten auf Print und wir sehen, was daraus geworden ist. Es ist sehr schwierig, also wäre für uns ausgeschlossen, den Printkanal von heute auf morgen einfach abzustellen und zu sagen, wir machen jetzt nur noch online.
Ja.
Print bleibt wichtig und Print bleibt auch, ich würde mal sagen, die nächsten 10 bis 15 Jahre noch ein wichtiger Kanal für uns.
Mhm. Und warum nicht sogar noch länger? Also es funktioniert ja, funktioniert es auch als Kundengewinnung noch, also dass die Bestandskunden das schickt, aber schickt ja, wie geht denn Kundengewinnung über Print?
Kundengewinnung über Print geht so, dass wir Adressen erhalten aus verschiedenen Kanälen und diesen Menschen dann Kataloge schicken. Und da gibt es ja Kooperationen zwischen Versandhändlern, es gibt Datenbanken, die genutzt werden können und die nutzen wir auch und gewinnen darüber auch Neukunden.
Okay, und dann vielleicht für diejenigen, die noch keinen WIT-Katalog in der Hand hatten oder noch nicht die WIT, eine der eurer Webseiten betrachtet haben, sozusagen Mode für die Damen für 50 plus, was heißt das denn genau? Sind das andere Marken, andere Schnitte, andere Farben? Also es muss sich ja signifikant vom Zalando oder Otto-Sortiment unterscheiden.
Also so signifikant sind die Unterschiede wahrscheinlich gar nicht. Es ist im größten Teil natürlich Damen-Oberbekleidung, die sogenannte DOB. Das sind, würde ich mal sagen, 2/3 unseres Geschäftes. Mhm. Dann haben wir Wäsche, dann haben wir so ein bisschen Haker auch, also Mode für Herren. Wir haben ein bisschen Gesundheitsartikel, ein bisschen noch andere Themen, aber das Wesentliche ist Damen-Oberbekleidung. Wie unterscheidet sich die? Am Ende sind es alles Kleider, T-Shirts, Hosen, Röcke und so weiter, wie bei anderen Unternehmen auch. Was uns wohl auszeichnet, glaube ich, ist eine sehr hohe Kompetenz in der Passform. Wir alle wissen, dass sich die Körper von Menschen entwickeln und eben auch von älteren Menschen in einer bestimmten Art und Weise entwickeln. Und das haben wir über die letzten Jahre und Jahrzehnte sehr gut gelernt, an welchen Stellen die Damen sich in der Form entwickeln, dass sie spezielle Zuschnitte brauchen, spezielle Passform brauchen.
Gibt es noch andere Größenläufe? Das heißt, wenn jetzt eine Dame mittleren Alters, sagen wir mal 60, jetzt sagt, ich möchte jetzt diesen Blouson kaufen, und dann ist es irgendwie nicht S, M, L, XL, sondern andere Größenläufe?
Ja, wir haben 36, 38, 40 und so weiter, die normalen bekannten Größenläufe, aber die sind eben vielleicht nicht immer wie bei anderen Artikeln von anderen Herstellern einfach hochskaliert sozusagen, sondern sind tatsächlich mit der Kenntnis der Veränderung der weiblichen Körper etwas spezieller auf diese Zielgruppe zugeschnitten. Das ist, glaube ich, eine hohe Kompetenz, die wir in dieser Zeit aufgebaut haben. Und es gibt dann eben auch bei uns in dem Katalog das Stichwort Figurschmeichler. Das ist also eine Sache, die der Dame hilft, vielleicht über bestimmte Körperregionen ein Stück weit hinweg zu täuschen, wenn ihr so wollt. Und das funktioniert sehr gut.
Heißt das auch, man hat weniger Retouren? Weil das Thema Passform ist ja für alle klassischen Fashion-Händler immer noch ein Riesenproblem. Ja. Und ich sehe immer wieder Projekte, wo es darum geht, irgendwie 3 Fotos einreichen, dann wird daraus ein 3D-Avatar gemacht, irgendwas scannen, Kabinen, so, und bis mir dann irgendwann jemand gesagt hat, naja, das Problem muss auf der Herstellerseite gelöst werden, wenn da nicht irgendwie einheitlich gemessen wird, sondern die Größe S bei dem einen eigentlich die L bei dem anderen ist, dann kann daraus nichts werden. Aber wenn ich das so richtig verstehe, bei dir müsste sich ja die WIT-Kundin besser bedient fühlen, weil das immer besser passt als jetzt bei dem, sagen wir mal, Zalando-Äquivalent. Ja. Heißt das auch niedrigere Retouren?
Das heißt es absolut. Also niedrigere Retouren kannst du ja durch verschiedene Initiativen erreichen und Gegebenheiten. Eine Gegebenheit ist sicherlich, dass wir eine ältere Zielgruppe haben und ältere Zielgruppen retournieren auch im Mittel weniger als Jüngere. Jüngere bestellen eher mal was und schicken es dann direkt zurück, während Ältere sich etwas genauer die Sachen anschauen, erstens, und zweitens dann aber auch im weiteren Verlauf sagen, naja, es passt jetzt vielleicht nicht hundertprozentig, aber es reicht mir schon. Also eine etwas genügsamere Zielgruppe. Dann hast du natürlich auch sehr unterschiedliche Retourenquoten bei unterschiedlichen Sortimenten. Also bei anlassbezogener Mode beispielsweise sind die Retourenquoten höher als bei Freizeitmode. Und du hast andere Aspekte. Aber ja, unsere Retourenquoten sind, würde ich mal sagen, im Schnitt geringer. Das ist sehr unterschiedlich über unsere verschiedenen Marken. Je jünger die Marke ist, desto höher sind die Retourenquoten. Hein ist etwas jünger als Witt zum Beispiel. Hein hat etwas höhere Retourenquoten und hat auch einen höheren Anteil an Anlassmode zum Beispiel. Also das ist sehr unterschiedlich im Land. Also Frankreich zum Beispiel, deutlich geringere Retourenquoten. Das hat auch was mit der Art und Weise, wie bezahlt wird, zu tun. Also da gibt es ganz viele Einflussfaktoren, aber prinzipiell liegen wir eher drunter.
Okay, verstehe. Dann mal ganz kurz bei den Marken. Du hast jetzt schon verschiedene Marken genannt, Heine und sozusagen Witt selber. Also du verkaufst im Wesentlichen Eigenmarken und das ist dann schon wie bei den klassischen Händlern. Wir gucken jetzt ja, im Hintergrund haben wir jetzt Pieck & Cloppenburg. Ja. Da gibt es auch, weiß ich nicht, was da der Eigenmarkenanteil ist, 40% oder so, was habe ich irgendwann mal gehört, gelesen.
Wie ist das bei euch? Christian Berg und so weiter, ja. Also der ist deutlich höher. Das sind ja unsere eigenen Marken. Witt im sozusagen mittleren Segment, Sian im Discount-Segment. Dann haben wir Heine eher im höherpreisigen Segment und Creation L ist nochmal ein Stückchen höher. Das sind unsere eigenen Marken. Da machen wir die Gestaltung selber, die lassen wir selber produzieren. Und dann haben wir einen kleinen Anteil von zum Beispiel Wäschesortimenten. Aber wir verkaufen auch aus dem Konzern einige Artikel im Cross-Selling, zum Beispiel von Lascana. Aber der Anteil ist eher gering. Das Hauptaugenmerk liegt auf Eigenmarken.
Und magst du dann mal erzählen, wie euch die letzten 3 Jahre so ergangen sind? Ich habe das mit vielen Gesprächspartnern ja schon durchgesprochen. Diejenigen, die aus dem stationären Handel kamen, die hatten natürlich während der Corona-Zeit jetzt nicht so einen Zuckerschlecken. Die mussten dann teilweise ad hoc digitale Projekte umsetzen. Dafür ging es dann nach Ende Corona erstmal wieder ein bisschen hoch. Die reinen Onliner oder die reinen Distanzhändler, zu denen ihr auch gehört, haben eigentlich so einen richtigen Peak gehabt. Wenn ich mich hier so umschaue, so richtig alt, sozusagen Ü50, Ü60 ist jetzt das Durchschnittspublikum hier in der Spitaler Straße auch nicht, aber ich würde jetzt vermuten, dass in der klassischen Innenstadt die Leute schon eher älter sind, wenn die nicht in der Innenstadt einkaufen konnten. In den letzten 3 Jahren müsst ihr ja einen richtigen Peak gesehen haben.
Jetzt meine Wette. Das haben wir auch. Also ich glaube, es gab, wie überall auch sonst, gab es eine gewisse Anfangsverunsicherung, als Corona kam. Wie geht das weiter mit dieser Pandemie? Und nach dieser kurzen Anfangsverunsicherung gab es eine sehr hohe Nachfrage. Ja, die Läden waren geschlossen zwischendurch und Distanzhandel war eigentlich die einzige Möglichkeit, an Sachen zu kommen. Das heißt, wir haben da auch einen hohen Peak gesehen. In dem Moment hatten wir natürlich ein bisschen zu wenig Ware, das war schade. Dann hat sich das natürlich ein Stück weit wieder normalisiert. Und dann kam letztes Jahr die Ukraine-Krise. Und wir hatten auf Basis zu geringer Bestände natürlich auch ordentlich eingekauft, um für die Zukunft vorbereitet zu sein. Und dann kam die Ukraine-Krise. Das war ehrlich gesagt auch die Zeit, in der ich gerade angefangen habe, in Unternehmen zu arbeiten. Und dann hat sich tatsächlich alles geändert. Also wir hatten ein sehr schwieriges, sehr anspruchsvolles Jahr letztes Jahr. Bei eBay hat man immer vom Double Whammy gesprochen, wenn irgendwie so 2 Effekte kamen, denn den hatten wir auch. Wir hatten einerseits Nachfragerückgang aufgrund der Verunsicherung, gerade auch so ein bisschen in unserer Zielgruppe. Also die Topline hat gelitten und gleichzeitig sind die Kosten explodiert. Und zwar in jeder Hinsicht. Papier ist ja für uns sind sehr wesentliche Faktorkosten. Wir machen eben sehr viele Kataloge. Der Papierpreis hat sich von 600 auf 1200 Euro verdoppelt. Das macht einen signifikanten 2-stelligen Millionenbetrag in den Kosten aus. Dann haben wir Baumwolle, die teurer geworden ist. Dann sind die Frachtkosten aus Asien von ehemals 1500 Euro zwischendurch auf 14.000, 15.000 Euro hochgegangen. Also du hast dann nur gesessen.
Container.
Pro Container, pro 20-Fuß-Container, genau. Und alle anderen Sachen auch, Kunstfasern und alles, was mit Energie zu tun hat. Porto ist teurer geworden, Druck ist teurer geworden, also an allen Stellen. Und da hatten wir alle Hände voll zu tun, dagegen zu steuern. Und das hat sich zum Glück wieder ein Stückchen normalisiert. Letztes Jahr sind wir trotzdem noch gerade eben profitabel gewesen, was, glaube ich, sehr wenig Unternehmen in unserer Peer Group sagen konnten. So, und wir haben viel angestoßen und die Sachen wirken jetzt. Wir haben natürlich auch Preise erhöht. Teilweise sind die Faktorkosten wieder ein Stück weit runtergekommen. Und deswegen haben wir jetzt ein besseres Jahr und fühlen uns jetzt wohl und kommen wieder auf ein sehr gutes Profit-Niveau.
Okay, also und erzähl mal, dieser Nachfragerückgang während der Ukraine-Krise, der wurde ja bisher immer damit erklärt, dass Energiekosten gestiegen sind, generelle Unsicherheiten, ja. Aber insbesondere, weil die Energiekosten gestiegen sind, haben die Leute weniger zum Einkaufen gehabt. Und das war es dann im Grunde genommen auch bei euch, wo die Leute gesagt haben, okay, ich verzichte jetzt auf den nächsten Blouson und warte erstmal auf die Gasrechnung von meinen Versorger. Weil die meisten in eurem Umfeld dürften ja auch, oder viele haben wahrscheinlich sogar Wohneigentum, so sind dann auch noch mal doppelt betroffen, dann jetzt noch von dem Heizungsgesetz wahrscheinlich dann auch und noch von vielen anderen Gesetzen und dann sagen, dann kaufen wir erstmal weniger. Und siehst du, und das ist sozusagen die Frage, die ich dir ohnehin stellen, aus so einer makroökonomischen Perspektive, sozusagen hat sich das wieder vollkommen normalisiert, also ist man auf den alten Bestellniveaus, also sowohl Frequenz als auch Bestellhöhe zurück, wo wir sagen, okay, Gaspreis ist doch nicht so teuer geworden, Strompreise sind jetzt auch wieder eher so Richtung 30 Cent und nicht 40 Cent. Und heute kam, glaube ich, der Beschluss der EU, dass man das Häuser doch nicht zwangsrenoviert werden können. Da werden sie jetzt auch wieder einige ein bisschen entspannter zurücklegen können und sagen, okay, diese 80.000 Euro, die jetzt die Hausfassadenrenovierung gekostet hätte, die kann ich jetzt eigentlich in Schuhe und Jacken stecken. Wie weit sozusagen ist das Pendel jetzt wieder zurückgekehrt in die Normalität?
Also was die Mengen angeht, sind wir noch nicht wieder da. Da wir Preise erhöht haben, wie eigentlich alle, sozusagen alle anderen Unternehmen auch in unserer Peer Group, können wir, was Umsatz angeht, sind wir jetzt sogar leicht über Vorjahr, was super ist, was sehr gut ist. Aber mengenmäßig sind wir noch nicht ganz wieder da. Das heißt, Kleidung ist schon etwas, was die Kunden etwas depriorisiert vor Heizen, aber natürlich auch vor Urlaub. Wir merken ja, dass die Menschen auf ganz viel verzichten, aber nicht auf den Urlaub. Und wir da eher tatsächlich Zuwächse sehen. Und bei Kleidung machen sie eher Abstriche.
Ich habe damals bei Otto immer erlebt, dass die einzelnen Marken der in der Otto-Gruppe immer breiter geworden sind im Angebot. Ja, sozusagen auf otto.de konnte man ja irgendwann auf Versicherung kaufen und ich glaube sogar Reisen gab es auch zwischendurch mal, wenn ich mich richtig erinnere. So eure Zielgruppe ist ja dafür eigentlich besonders attraktiv. Also ihr seid irgendwie vertrauensvolle Marke und dann konntet ihr ja eigentlich sozusagen die ganzen Witweiden, das Witweiden-Portfolio noch stark ausbauen. Du hast gerade gesagt, ihr habt irgendwie Gesundheitsprodukte, keine Ahnung, irgendwie Matratzen, Betten, Schoner, keine Ahnung, orthopädische Schuhe. Also man kann ja schon sehr viel vertikalisieren, sozusagen rund um diese Zielgruppe herum. Macht ihr das? Und wenn ihr es nicht macht, warum nicht?
Neuer Partner bei Kassenzone. Und wer könnte es anders sein als das mit 6 Milliarden bewertete Fintech Molly? Das wurde gegründet vor 20 Jahren von Adrian Mohl in Amsterdam und gehört mittlerweile zu den etabliertesten Payment-Anbietern in Europa und vor allem aber auch in Deutschland. Ihr kennt viele der Marken, die mit Molly arbeiten, zum Beispiel Koro oder Dreikorn oder Sushi Bikes und Reishunger. Molly ist so ein zentrales Dashboard im Bereich Payment. Das unterstützt ganz viele lokale Zahlungsmethoden, ist damit für Händler insbesondere im internationalen Umfeld sehr bequem, erhöht wohl die Conversion Rates und sorgt für Umsatzsteigerungen im Vergleich zu den Lösungen, die man sonst so lokal einsetzt und wo man halt sehr, sehr viel händisch verbinden muss. Es gibt ein Zusatzangebot, was für den einen oder anderen spannend sein kann. Das sind unbürokratische Finanzierungslösungen für Händler, also schnelle Kreditvergabe für bis zu 250.000 Euro, je nach Umsatz. Und mehr Informationen zu Molly findet ihr unter molly.com/Kassenzone. Molly schreibt man M-O-L-L-I-E. Also hin da und abschließen.
Darüber denken wir natürlich immer nach und wir machen auch kleine Versuche, aber wir wollen schon bei unseren Leisten bleiben. Wir sagen schon, unser Kern-USP ist tatsächlich Mode für die Dame 50 plus in allen unseren Marken, in allen unseren Ländern. Und da wollen wir eigentlich nicht den Fehler machen, dass wir uns da verzetteln. Ja, zwischendurch denken wir immer mal wieder darüber nach. Aber ich glaube, es würde unseren Marken nicht gut tun, wenn für die Kunden nicht mehr klar wäre, was da eigentlich genau, wo eigentlich genau die Kompetenz besteht.
Okay. Dann habe ich mir überlegt, als ich bei Otto war, das war ja vor knapp 15 Jahren, 15, 20 Jahren, da war das Motto ja auch schon Mode 50 plus. Mhm. Da war dann aber die Kundin, die Kundin, die da 35 war damals, die war ja schon Zalando-Kundin dann, gehe ich mal von aus zumindest, oder Otto.de-Kundin. So, die ist jetzt 50 plus oder wird jetzt 50 plus. Wie gewinnst du die? Die hört ja nicht morgen auf, bei Zalando einzukaufen oder bei Otto einzukaufen oder was ist denn hier bei Pick & Kloppenburg, was ist da nochmal die Online-Marke bei Nord? Van Graaf.com, oder? Caro, du weißt, was das... Van Laak?
Nee, Van Laak ist eine andere Marke. Ja.
Ich glaube, es ist Van Graaf. Gucken wir unten gleich nochmal nach. Sorry an das Online-Team, das ist, glaube ich, da oben, aber die entscheiden sich jetzt nicht aktiv um. Sozusagen, du kennst vielleicht die Adresse, hast vielleicht auch über bestimmte Datenmarken das Alter. So, wie geht das? Wie kriegt man die dann zu euch?
Also jetzt müssen wir erstmal sagen, dass die Kernkundin auch älter ist als 50. Ja, wir sagen 50 plus und das stimmt auch. Wir haben definitiv Kunden, die im Babyboomer oder noch im jüngeren Segment sind, aber unsere Kernkundin ist eher 60, 70, muss man sagen. Ja, und das sind auch die Kunden, mit denen wir die besten Ergebnisse machen. Je älter die Kundin, desto in der Regel besser ist die Rendite, weil sie sich sehr stark fokussiert auf unsere Kataloge und auf unser Angebot. Die kauft eben noch aus dem Katalog. Das heißt, wenn es einen Bedarf gibt, nimmt sie den Katalog idealerweise her und bestellt daraus. Das ist natürlich die Traumkundin und das ist die Kundin mit den besten Renditen. So, das hast du vorhin gesagt, die Kunden schmelzen ab. Tatsächlich ist es so, dass im obersten Segment, also 80 plus, schmelzen diese Kunden wirklich ab. Aber im mittleren Segment von 60, 70 merken wir das noch überhaupt nicht. Und diese Kundin ist nach wie vor eine sehr begeisterte Katalogkundin. Wenn du von Neuakquisition sprichst, natürlich kaufen wir oder beschaffen uns Adressen von jüngeren Kunden, die wir mit Print versuchen zu bekommen, aber da gehen wir nicht zu tief in die jungen Altersgruppen, sondern das machen wir dann tatsächlich online. Also wir haben tatsächlich online über soziale Kanäle, über Google Shopping und sonstige Kanäle gewinnen wir neue Kunden. Und das ist natürlich die allergrößte Herausforderung, diese Kunden profitabel zu machen, weil das sind in der Regel Kunden, die man neu gewinnen muss, jedes Mal wieder, wenn sie online einkaufen. Das sind Kunden, die haben geringere Warenkörbe, das sind Kunden, die haben höhere Turnquoten. Und diese Kunden muss man natürlich erst mit der Zeit heranführen an den wirklichen Kern dessen, was wir gut können, an unseren USP.
Was ist denn die Conversion Rate von so einem Versandkatalog? Also angenommen, keine Ahnung, meine Schwiegermutter ist jetzt Kundin, die hat jetzt zum ersten Mal bestellt bei Witt und dann schickst du jetzt im nächsten Jahr den neuen Hauptkatalog. So, wie viele von diesen Hauptkatalogen, Versendungen konvertieren denn in eine Bestellung?
Also diese Responseraten, die sind in der Regel im geringen einstelligen Prozentbereich. Das ist gar nicht so weit entfernt, glaube ich, so von online, je nachdem, mit welche Kanäle du machst, aber das gilt auch für Print.
Okay, das heißt, unter 10% der versendeten Kataloge sozusagen führen die zu einer direkten Bestellung?
Das ist sehr schwer zu sagen, weil das ist bei den Marken sehr unterschiedlich, das ist bei den Kundengruppen sehr unterschiedlich, in der Aktivierung und in der Akquisition und in der Reaktivierung. Das ist ein sehr kompliziertes Gebilde, aber prinzipiell sind wir da im einstelligen Bereich unterwegs, ja.
Funktionieren einige von den Dingen, die bei einem Otto, Zalando und About You funktionieren denn auch bei euch eigentlich ganz, ganz gut? Ich gebe dir mal ein Beispiel, weil da habe ich letztens auf einer Konferenz mit so einem Direct-to-Consumer-Produzenten oder einer Produzentin gesprochen. Was ja bei uns dieser Zielgruppe gerade extrem populär ist, sind die Adventskalender. Ja, einige Businesses basieren ja nur noch auf Adventskalendern. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei Amorelie war, das war ja angeblich mal über 60%, war reines Adventskalender-Business. Jetzt ist hier dieser Schmuck-Adventskalender, habe ich auch zu Hause, Pure Lie, wie man es lesen kann, ist auch extrem populär. Weil diese D2C-Marken so groß geworden sind, ne, weil die sozusagen, es lässt sich extrem gut planen, die können im August im Grunde wissen schon, wie viel 10.000 Kalender sie produzieren. So, jetzt ist ja die Zielgruppe, von der du sprichst, die ist mit dem Adventskalender groß geworden, den kauft sie bei Rewe oder bei Aldi, da ist Schokolade drin. So, würden denn solche Konzepte auch bei euch funktionieren, wo man sagt, so, ich mache jetzt mal den Blusenkalender, ja, das wäre auch ein super Geschenk.
Du meinst jetzt online oder?
Ja, nee, nicht online, okay. Tatsächlich sozusagen als physischen Kalender, wo ich sage, okay, du hast Größe 40 jetzt, so, das könnte ja auch ein Geschenk sein, was jemand gebe, du kriegst quasi jeden Tag eine
ein Item. Das kann mal eine kleine Tasche sein, eine Bluse, es hat einen Kalender, was kann der kosten? 250 Euro, meinetwegen. So teuer sind mittlerweile auch viele von diesen hochwertigen Adventskalendern. Das ist so ein Ding, würde ich sagen, das ist in der jüngeren Szene in den letzten 2-3 Jahren richtig groß geworden und viele dieser Business basieren direkt darauf. Würde das bei euch funktionieren oder?
Das ist angenehm. Bitte?
Ein Online-Adventskalender in der App aktuell.
Ja. Ja, okay. Das funktioniert auch gut, aber was du ansprichst, diese Geschenke oder sozusagen Sachen außerhalb des Sortiments, das funktioniert bei uns sehr gut im Gratiszugabenbereich. Also das heißt, wenn wir machen eine Kundenakquisitionsmailing mit Katalogen und für deine erste Bestellung bekommst du ein Kofferset gratis dazu. Ja, also als Verkaufsförderungshebel. Damit ist unsere Zielgruppe praktisch aufgewachsen und das funktioniert nach wie vor sehr gut. Also das fünfteilige Kofferset oder das dreiteilige Sowieso-Set, das sind Dinge, die als VF-Hebel wahnsinnig gut funktionieren.
Das geht.
Wie bitte?
Das geht wirklich noch.
Das geht sehr, sehr gut.
Ja, ich würde das Thema Blusen-Adventskalender oder was man immer da auch reintut.
Das nehme ich gerne mal mit.
Ja, also es würde sicherlich viele Items geben bei euch im Katalog, die sind, keine Ahnung, unter 10 Euro, vielleicht sozusagen Gestellungspreis unter 3 Euro, so dass man für 200 Euro, glaube ich, einen profitablen Kalender zusammenstellen kann. Und wenn ich da zu Hause in die sozusagen glänzenden Augen jeden Morgen schaue, sozusagen der Adventskalender beschenken, dann geht da schon was. Ich würde einmal sozusagen Caro die Gelegenheit bieten, hier quasi die Fragen zu stellen, die ich bisher vergessen habe, und dann habe ich noch ganz viele andere Fragen. Wir können mal kurz einen Sitz tauschen, dann kannst du deine Fragen loswerden. Dann setze ich mich mal auf die andere Seite. Ich kippe das jemand um. So.
Hey Patrick. Hi Caro. Ich möchte total gerne nochmal auf das Thema der Kundenakquisition eingehen, weil ich finde es extrem spannend. Wenn man sich den demografischen Wandel anschaut, dann müsstet ihr euch ja eigentlich die Hände reiben, weil sozusagen gerade eine Generation, die in eure Richtung wächst, die einfach unfassbar groß ist. Also um konkret mal zu sprechen, ich glaube in 2050 wird mehr als die Hälfte der Menschen über 50 Jahre alt sein. Und ich habe dich so verstanden, dass der Katalog aktuell extrem profitabel für euch funktioniert, daraus schließe ich auch eine gewisse Loyalty. Mhm. Aber warum könnt ihr dann nicht sozusagen sehr stark eigentlich aktuell auch nicht profitable Art und Weise Kunden online neu gewinnen, weil ihr wisst, ihr habt einen Kundenlebenszyklus, der bevorsteht, von ja mehreren Jahrzehnten.
Ja, aber die Kundin, die du ansprichst, die dazukommt, die hat ja andere Einkaufsverhalten. Und wenn ich meine Frau anschaue, die ist so wie ich, Mitte 50, die kauft ja völlig anders ein. Die kauft nicht loyal bei einem Anbieter an, sondern die lässt sich inspirieren, die kauft mal hier, die kauft mal da. Und die muss ja tatsächlich meistens wieder neu akquiriert werden von dem jeweiligen Händler. Und das ist bei den Kunden, die über Katalog reingekommen sind und über Katalog mit uns gewachsen sind, eben nicht der Fall. Also für uns ist wirklich die Herausforderung, diejenigen, die nachkommen, dann ja meistens im Internet, so zu gewinnen, dass sie tatsächlich auch bei uns bleiben und dieser Customer Lifetime Value wirklich auch so entsteht wie bei den alten Kunden.
Und das entsteht typischerweise dann erst ab einem höheren Alter, so habe ich es verstanden.
Das war bislang so. Wie sich das dann in Zukunft entwickeln wird, das wissen wir ja noch nicht. Wir wissen jetzt noch nicht, wie sich die heute 45-Jährigen dann in Zukunft entwickeln. Meine Hypothese wäre, dass die eben sehr viele verschiedene Einkaufsstätten, sehr viele verschiedene Marken haben, wo sie kaufen und da nicht besonders loyal sind.
Profitiert ihr aus der Otto-Gruppe? Weil ich bin auf die Idee gekommen, wenn man sich die Otto-Gruppe mal so aus Portfoliosicht anschaut, dann könnte man ja das so aufteilen, dass man About You nutzen könnte, um eine junge Zielgruppe zu akquirieren, ja, 18 bis 40 oder so. Ich glaube, die Kernzielgruppe ist 35. Otto würde ich dann immer unterstellen, ist wahrscheinlich 40 plus und dann gibt es auch ein paar Überschneidungen in beide Richtungen und wird bedient dann den älteren Teil der Zielgruppe. Kann man daraus irgendwelche Synergien ziehen?
Das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, die Hauptsynergie besteht darin, dass wir in ganz vielen Sachen, wo es um Erfahrung, um Knowledge und um Technologie geht, dass wir da sehr viel kooperieren und sehr offen sind. Aber prinzipiell machen wir schon sehr stark unser eigenes Geschäft. Mhm. Also es gibt natürlich Cross-Selling-Aktivitäten. Wir nutzen zum Beispiel auch den Otto-Marktplatz jetzt für den Vertrieb unserer Marken. Damit haben wir gerade begonnen. Sowas gibt es, aber das, was du ansprichst, so eine richtige Kundenwanderung innerhalb der Gruppe, ja, das war früher, glaube ich, eher noch der Fall. Das ist heute aber nicht mehr so ein großer Hebel.
Und du hast eben sehr schön beschrieben, wie es euch ergangen ist so in den letzten 18 Monaten. Also diese ganz allgemeinen Problematiken mit Nachfragerückgang und Lieferkettenkrisen und so weiter und so fort. Allgemein hat ja insbesondere auch Alex einen super kritischen Blick, insbesondere auf die Fashion-Szene, weil sich da einfach sehr wenig Innovation getan hat. Also eigentlich ist es ja eine Industrie, die so viel Spaß gemacht hat immer, weil sie sehr schnelllebig war, weil sie jeden Trend wirklich, wirklich sehr früh entweder gesetzt hat oder früh adaptiert hat Und jetzt gefühlt passiert irgendwie nicht mehr so richtig was. Also ganz böse Zungen haben ja behauptet im Sommer, die letzte große Innovation war irgendwie das Schwab, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, warte einen Moment, Responsive Design. Also gerade im Online-Shopping-Bereich auch. Und wie ist denn dein Blick da drauf? Also wir sehen sehr innovative Wettbewerber auch aus dem asiatischen Raum, die vor allen Dingen auch Shops für jüngere Zielgruppen gerade gefährden, wo viele Player einfach schlichtweg keine Antwort drauf haben, wie sie sich sinnvoll positionieren können. Seht ihr das bei euch auch so in der Zielgruppe?
Also das ist jetzt ein weites Feld. Ich fange mal kurz bei dem Markt an. Es stimmt, es sind da jetzt nicht wahnsinnig viele Innovationen passiert. Und es stimmt, dass dieses Jahr ein Horrorjahr für den textilen Handel war. Wenn du dir mal die Textilwirtschaft schnappst und mal guckst, die haben ja so eine Auflistung. In den letzten 9 Monaten sind 24 Unternehmen, die du alle kennst, weil sie irgendwie in den Medien waren, weil du sie vielleicht sogar vom Einkaufen kennst, in Schwierigkeiten geraten oder sogar insolvent oder sogar komplett aus dem Markt gegangen. 24. Und dazu gehören auch unsere größten Wettbewerber. So ein Klingel zum Beispiel, Peter Hahn hat man vielleicht gelesen, Madeleine, P&C am Ende auch. Also es gab wahnsinnig viel Schieflagen und wahnsinnig viel Probleme, in die Unternehmen geraten sind. Und das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass das letzte Jahr sehr schwierig war und auch dieses Jahr noch eine große Kaufzurückhaltung im Textilmarkt besteht. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass diese Unternehmen wahrscheinlich zu wenig robust aufgestellt waren. Und da bin ich heilfroh, dass dieses Unternehmen, in das ich vor 2 Jahren eintreten durfte, in den letzten Jahren und Jahrzehnten so robust sich entwickelt hat und so ein gutes Produkt und so einen guten USP geschaffen hat, der sich tatsächlich jetzt auch in so einem Jahr wirklich wahnsinnig positiv herausstellt. So, und das ist jetzt ohne, ich glaube, mega Innovation passiert. Wir machen nach wie vor die Klamotten, die wir vor ein paar Jahren gemacht haben. Ich glaube, aber das machen wir einfach sehr gut. Unser Einkauf ist super gut darin, Dinge zu gestalten, Dinge zu besorgen, Dinge zu beschaffen, das sehr effizient zu tun, das sehr gut zu tun in einer Abwägung von Sofortlieferbereitschaft und Beständen. Und ich glaube, das ist so eine operative Exzellenz, die vielen Unternehmen einfach fehlt. Das heißt, bevor wir über zu viel Innovationen gleich reden, ist es auch wichtig, dass wir über operative Exzellenz sprechen. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, die Witt-Gruppe schon immer ausgezeichnet hat und von der sie jetzt enorm profitiert. Mhm.
Jetzt wollte ich nämlich nochmal einhaken. Und wie glaubt ihr denn, dass ihr euch dann wirklich sattelfest positionieren könnt gegenüber Wettbewerbern?
Also ich glaube, dass wir uns einfach durch diese operative Exzellenz ist ein wesentlicher Bestandteil, glaube ich. Der zweite ist, dass wir natürlich unseren USP versuchen müssen, in die digitale Welt zu übersetzen. Und daran arbeiten wir jetzt gerade. Wir sind jetzt mitten oder gerade am Beginn dieser Transformation. Diese Transformation haben wir möglicherweise etwas zu spät begonnen und jetzt müssen wir es wirklich tun. Und das hat ganz viele Aspekte. Das hat den Aspekt, dass wir die IT komplett neu aufstellen müssen. Das heißt, dass wir die Kultur weiterentwickeln müssen. Das heißt, dass wir Systeme, Prozesse, also was immer nun zur Transformation gehört, jetzt machen müssen. Und da die Chance, glaube ich, haben, den USP, den wir in der analogen Welt hatten, tatsächlich auch zu überführen in die neue Welt. Und das geht natürlich nicht ganz ohne Innovationen, aber das müssen, glaube ich, nicht immer total disruptive Innovationen sein, sondern einfach ein gutes Produkt für die Menschen über 50, für die Damen über 50, die Kleidung kaufen wollen, zu liefern. Und vielleicht jetzt gerade, weil du die Chinesen angesprochen hast, damit habe ich mich sehr viel beschäftigt auch. Ich war auch sehr viel in China und habe mir das wirklich vor Ort angeguckt. Und ich glaube, ich bin so ein bisschen wie wir alle zwiegespalten, einerseits zwischen der totalen Begeisterung für das, was die da machen an Innovation, sowohl auf der Beschaffungs- als auch auf der Marketingseite und gleichzeitig natürlich ein Stück auch ja angewidert fast schon, was das so für Implikationen hat für Nachhaltigkeit und so weiter. Darüber können wir vielleicht später noch sprechen. Für uns glaube ich, und ich will nicht sagen, dass uns das nicht trifft, es wird uns auch treffen, aber vielleicht nicht ganz so schlimm wie vielleicht Händler, die jüngere Zielgruppen bedienen, weil ich glaube, dass unsere 50-plus-Zielgruppe noch nicht ganz so heftig abgeholt wird dadurch und sich dadurch auch angesprochen fühlt.
Darf ich noch eine?
Ja.
trotzdem muss man dann ja sagen, dass euch wahrscheinlich ja auch eine Zeit bevorstehen wird, wo ihr nicht mehr auf so profitable Art und Weise Kundenakquisitionen mit den Adressgenerierungen und so betreiben könnt. Und du hattest vorhin ausgeschlossen, dass ihr euer Angebot um weitere Services sozusagen erweitern möchtet, weil ihr bei eurer Kernkompetenz Fashion bleiben wollt, was ich ein Stück weit nachvollziehen kann. In anderen Handelsmodellen sehen wir halt heute schon, dass ein extrem hoher Margendruck besteht aus den vorhin angesprochenen Problemen. Und da gucken sich schon auch sehr, sehr, sehr viele Händler vor allen Dingen um nach weiteren Erlösströmen, Einkommensströmen, die vor allen Dingen auch hochmargiger sind als so der reine Modehandel. Jetzt habt ihr schon einen hohen Eigenmarkenanteil. Mhm. Spielen denn so Geschäftsmodellerweiterungen wie Retail Media für euch eine Rolle? Arbeitet ihr daran schon?
Retail Media ist für uns natürlich nicht so spannend, weil wir zu wenig Drittmarken haben, die diese Retail Media kaufen können. Mhm. Also wir haben einen kleinen Anteil an zum Beispiel im Wäschebereich, haben wir ein paar Marken, aber da würdest du nicht auf wirklich hohe Retail Media Volumina kommen. Das ist für uns momentan kein Thema. Die Frage ist natürlich immer, die wir uns auch stellen, wie können wir denn diesen Bestand von jetzt 22 Millionen Kunden, das ist ja echt ein Fund, großenteils natürlich in Dach, aber auch in weiteren Ländern, wie können wir den noch weiter hebeln? Ohne zu sehr unsere Proposition, ohne unseren USP zu sehr zu verwässern, würde ich sagen.
Ja, vor allen Dingen im non-endemischen Bereich, ne? Also sozusagen der Bereich, der jetzt nicht primär durch eure Industriekunden bedient werden kann, sondern einfach, es ist eine super attraktive Zielgruppe, ja, nicht nur für
Fashion-Hersteller,
was man damit machen kann.
Absolut, wir können uns da auch gut Kooperationen vorstellen. Die Otto Group hat sich jetzt ja auch ein bisschen in den Markt der Dienstleistungen, Gesundheitsdienstleistungen und so weiter entwickelt. Da kann man sich sicherlich ganz viele Sachen vorstellen. Aber auch mal so die Frage, die ich häufiger gestellt bekomme, warum macht ihr nicht einen Marktplatz für dieses Segment? Also erstens gibt es einen Marktplatz in der Otto Group, der gerade weiterentwickelt wird. Und zweitens, ich bin gar nicht so davon überzeugt, dass jeder jetzt Marktplatz werden sollte oder kann. Und wir sehen ja auch, oder ich sehe auch aus User Experience Sicht, dass das mich mittlerweile teilweise auch echt nervt, diese Marktplatz User Experience. Also wenn ich Amazon macht nach wie vor eine wahnsinnig gute Customer Experience im Sinne der Abwicklung und der Zuverlässigkeit. Aber die Suche auf Amazon nach Produkten, das wird ja mehr und mehr, das macht ja aber keinen Spaß mehr. Und schon gar nicht für Fashion. Und Fashion ist eben aus meiner Sicht, oder Bekleidung ist etwas, was Inspiration braucht, was ein bisschen eine Tailored Shopping Experience braucht und nicht so diese One-Size-Fits-All User Experience, die du bei Amazon siehst. Ich glaube nicht, dass jeder Marktplatz werden kann und sollte, und ich glaube, wir gehören nicht dazu.
Mhm. Bin ich total bei dir, darf kein Selbstzweck sein. Eine letzte Frage, wie stellt ihr denn Experience sicher?
Also Experience hat ja ganz viele Aspekte, wie wir alle wissen. Das ist die On-Site-Experience, da sind wir sicherlich gutes Mittelmaß. Das machen wir gut, das machen wir robust. Da haben wir jetzt aber nicht die super coolen, disruptiven Features. Ich glaube, dass der größte Teil unserer sehr guten Customer Experience stattfindet in der Gestaltung der Mode, in der Erbringung der Dienstleistungen, aber auch im Customer Service zum Beispiel. Wir legen sehr viel Wert auf einen sehr persönlichen Customer Service. Also du wirst, wenn du dich mal bei uns ins Customer Service Team setzt, wirst du feststellen, dass das eine andere Art ist, wie mit den Kunden umgegangen wird. Die sind sehr geduldig, die sind sehr, ja, sehr, sehr dem Kunden zugewandt, und sicherlich dauern die Gespräche da auch ein bisschen länger, aber das schätzen die Kunden auch. Und die Kunden schreiben uns Briefe und bedanken sich und so weiter. Also wir haben eine sehr, sehr dankbare, ganz tolle Zielgruppe, mit der es echt Spaß bringt, zusammenzuarbeiten auch. Die vielleicht nicht so cool und hip ist wie bei About You und bei anderen, aber die sehr loyal eben ist und die ein tolles Wertesystem auch hat und die eine gute Dienstleistung auch schätzt.
Ich habe mich ja gerade die ganze Zeit gewundert, ob man nicht hier so eine Art Pop-Up-Katalog-Kampagne machen könnte in der Einkaufsstraße. Aber das jetzt, wir nehmen ja hier am Freitag Nachmittag, würde ich sagen, auf Advents. Zweites Adventswochenende besteht uns bevor. Die Straße hier wird leerer. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ich dachte, jetzt wird es voller wegen den Weihnachtsmärkten, aber das Wetter ist jetzt auch nicht so richtig geil. Und wenn man sich jetzt unten hinstellen würde und jetzt mal Witkaloge verteilen würde, so eine Weihnachtsedition mit dem Kofferset obendrauf, würde, glaube ich, auch hier auch super funktionieren. hätte ich so die Vermutung, da könnte man wahrscheinlich auch den ein oder anderen Neukunden noch gewinnen hier im Vorbeigehen.
Ja, du kommst mit guten Ideen hier rum, Alex, muss ich sagen. Also warum nicht? Das könnten wir mal
ausprobieren. Adventskalender, Pop-Up-Stores in der Spitaler Straße, einiges.
Übrigens, wir haben jetzt immer nur über Distanz angesprochen. Wir haben ja auch Läden. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Wir haben 120 Geschäfte insgesamt. Davon 100,
nee, wusste ich nicht.
100 Wo sind die? Fachgeschäfte. Die sind größtenteils im südlicheren Raum, und die sind größtenteils in Städten, die so bis 100.000, maximal 150.000 Einwohnern. Das ist so der Sweet Spot für unsere...
Und die laufen unter Witt? Das ist dann Wittmode?
Ja, die laufen unter Wittweiden. Und die laufen sehr gut. Und die hatten jetzt gerade auch haben wir ein sehr gutes Jahr mit wirklich guten Zuwächsen und auch da treuen Kunden. Und auch da geht es eben darum, weil wir über User Experience gesprochen haben, dass wir diese Läden in der Form gestalten, dass sie für unsere Zielgruppe gut passen. Zum Beispiel größere Umkleidekabinen haben und so weiter, die Möglichkeit haben, dass tatsächlich auch die Verkäuferin der Dame, die dann Kundin ist, sehr stark zur Hand gehen und helfen. Also das ist auch ein Teil unserer User Experience, die wir in den Läden dann eben
und,
auch
und wie habt ihr jetzt die Frequenz erlebt in den Innenstädten oder wo ihr eure Läden habt? Weil hier, also man hört ja immer von dem Rückgang der Frequenz. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich davon gehört habe, dass jemand von steigender Frequenz oder stabiler Frequenz gesprochen war, im Podcast mit den Deichmann-Eigentümern im OMR-Podcast. Aber man hört ja sonst immer von rückgehender Frequenz. Wie ist das in euren Läden ergangen?
Die Frequenz ist stabil, muss man sagen. Und die ist natürlich Schwankungen unterworfen. Also während Corona war das natürlich für uns genauso eine Katastrophe im Stationärbereich wie für andere auch. Dann haben wir solche Situationen, wo es einfach wahnsinnig warm ist draußen, wirklich heiß ist draußen. Das merkt man natürlich auch. Wenn es dann stark regnet oder stark geschneit hat und glatt ist, dann wagen sich die älteren Kunden auch nicht so gern auf die Straße. Also es ist Schwankungen unterworfen, aber prinzipiell ist die Frequenz sehr stabil.
Aber ihr könntet dann in diesen Läden ja auch so eine Art VIP-Service anbieten. Ihr wisst ja, was die Leute umsetzen. Ihr habt wahrscheinlich ein Adressbuch dann auch von den Leuten. Kennt ja in diesen, wenn das so mittelgroße Städte sind, habt ihr auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Verkäuferinnen ihre Kunden kennen. Das hatte mich extrem beeindruckt bei dem Hultmoden-Interview, dass die so eine Kennungsquote von so 80% haben. Könnt ihr mit dem Namen begrüßen, wenn sie durch die Tür laufen? So hoch seid ihr wahrscheinlich nicht.
Das ist bei uns nicht ganz so hoch.
Genau, aber ihr könnt ja so einen VIP-Service wie Bräuninger zum Beispiel auch oder das KDW, wo man sagt so hier... Elke, komm doch jetzt mal, oder hier gibt's quasi einen neuen Gutschein, was auch immer, oder eine neue Kollektion, wir holen dich irgendwie ab, wir legen dir schon mal Sachen zurecht,
ja.
Und dann komm doch mal in den Laden. Macht ihr sowas?
Das machen wir, machen wir vielleicht nicht ganz so sophistiziert, wie es Bräuninger macht, aber das machen wir schon. Wir haben ein Kundenbindungsprogramm, das nennt sich Filialfreunde, das ist ausschließlich für die Stationärkunden. Gibt uns dann die Möglichkeit, wenn die Kundin sich dafür interessiert, dann eben auch die Daten wirklich zu bekommen von ihr und sie in unser System zu nehmen, auch wenn wir sie noch nicht im Bestand haben für unsere Station, für unser Distanzgeschäft. Das machen wir da.
Und schickt ihr der Filialfreundin auch einen Katalog?
Ja, das machen wir auch. Und wir schicken ihr auch Ankündigungen für Aktionen zum Beispiel, für besondere Rabattaktionen im Handel. Das machen wir auch.
Ah, okay. Ich würde mal 10, 20 Minuten zurückspulen, als ihr, 10 Minuten vielleicht zurückspulen, als ihr über das Thema IT gesprochen habt. Wenn ihr jetzt in einer Transformation seid, ja, und das relativ große Team, was sich darum kümmert, die Kataloge ideal zusammenzustellen, die Ware auszusuchen, Ware zu produzieren, jetzt ein bisschen umstellt, so Richtung IT, ich will nicht sagen IT-driven Company. Wie macht ihr das? Ich hoffe, jetzt wird hier niemand nervös, 2, 3 Straßen weiter bei About You und Scale, die ja, glaube ich, mit euch zusammenarbeiten. Ja. Aber wie werdet ihr eine IT-Company?
Also, ob wir wirklich eine IT-Company werden, das kann ich dir noch nicht sagen. Das ist nämlich ein großer Schritt. Wir sind tatsächlich ja eine vertikale Markenfirma und das ist unsere Kompetenz, unsere Hauptkompetenz. Die IT ist bei uns in die Jahre gekommen, das muss man einfach sagen. Und die IT ist mittlerweile sehr monolithisch und nicht besonders flexibel, um im Kundeninterface etwas zu tun, wird es notwendig sein, auch im Backend sehr viele Veränderungen vorzunehmen.
Und die IT war ja darauf ausgelegt, quasi Katalogbestellungen zu vereinnahmen oder auch Kataloge irgendwie so zu produzieren, dass die Artikelnummern stimmen. Das heißt, wenn jemand diesen Bestellzettel jetzt mal zuschickt, sozusagen, wurde das dann, ja, bei euch im Service Center quasi eingetippert, ja, Adresse, Größe, was auch immer. Das war ja das musste die IT bisher machen. So, und jetzt reden wir quasi von dem Wandel IT, die dann, ja, digitale Custom Experience erzeugt, sozusagen. Dieser Schritt steht euch noch bevor.
Der steht uns absolut bevor und wir stellen fest, dass wenn wir kleine Änderungen im User Interface machen wollen, dass sie sehr, sehr große Änderungen im Backend verursachen oder mit sich ziehen und so viele verschiedene Applikationen innerhalb dieses Monolithen betreffen, dass es ein sehr großer Aufwand ist.
Seid ihr noch in dieser Intershop-Welt, die Otto damals auch mal hat, oder ist das schon was ganz anderes?
Nee, das ist was anderes, das ist was Selbstgestricktes.
Ah, okay.
Und das müssen wir jetzt ablösen. Ja, und das wird eine Sache sein, die uns die nächsten Jahre beschäftigen wird und viel Geld kosten wird und viel Ressourcen verschlingen wird.
Ich frage das mit der IT auch mit Scale deshalb, weil bisher haben sich ja immer alle an irgendwie Zalando oder About You auch im Bereich Mobile orientiert. Wenn ich mir aber jetzt die selbst irgendwie anschaue, dann ist das sozusagen sehr stark immer noch suchbasiert. Ja, und ich muss sehr viele Filter verwenden und das hat quasi versucht, sich an diese klassische Gestik des Visions anzulehnen, was jetzt aber für viele Menschen total gewöhnungsbedürftig ist. Das ist für uns jetzt hier in diesem Raum total normal, aber nicht, dass jetzt, keine Ahnung, meiner Schwiegermutter geben würde, das würde sie komplett überfordern. Mhm. Das heißt, es gibt ja eine riesige Chance, Interfaces zu entwickeln, die entweder tatsächlich dieses Discovery-Commerce machen, wie jetzt die chinesischen Anbieter, wo man halt so durchscrollt und mal sagt, okay, das gefällt mir, gefällt mir und gar nicht mehr sucht. Ja? Und dann idealerweise natürlich auf Basis des Bestellverhaltens dann sagt, okay, guck mal, das hast du schon, hier gibt es was Neues, was auch immer macht. Oder tatsächlich eine deutlich bessere suchbasierte Einbindung macht, die entweder sprachbasiert ist, aber eben ganz anders funktioniert als das, was wir bisher sehen, weil bisher sind ja quasi alle mobilen Apps massiv mit Filtern überladen. Das ist immer dieses Burger-Menü, heißt das, glaube ich, wenn man das irgendwie ausklappen muss. Und dann das Burger-Menü legt sich dann quasi über alle anderen Sachen drüber. Und dann wissen dann viele dieser Zielgruppe gar nicht mehr, was sie klicken sollen. Das ist doch eigentlich eine Riesenchance. Also die meisten kriegen ja jetzt zu Weihnachten ja auch wieder von ihren Verwandten dann mal ein Handy. Dann werden sie in WhatsApp geschult, so und so langsam kommen ja in diese digitalen Interfaces rein. Also spätestens in 10 Jahren werden ja auch in eurer Zielgruppe 60%, 70%, 80% der Menschen sozusagen relativ affin sein mit den Mobilgeräten. Ja. Ihr müsst ja noch nicht mal über den Desktop nachdenken. Also es kann ja schon, also eure Zielgruppe überspringt wahrscheinlich sogar die Desktop-Zeit schon.
Nee, der Anteil von Desktop ist noch sehr groß, muss man sagen. Und wir haben ja auch eine App und der Anteil der App ist noch verhältnismäßig klein, weil man auch ehrlich sagen muss, dass der Zusatznutzen der App noch relativ beschränkt ist. Und das ist eine Sache, an der wir arbeiten müssen. Aber ich bin voll bei dir. Das ist eine Riesenchance nach vorne, eine tailored User Experience für unsere Zielgruppe zu machen. Und als allererstes fragen mich natürlich Leute immer, ja, müsst ihr die Buchstaben größer machen, weil die alten Damen nicht mehr so gut lesen können? Das ist es jetzt definitiv nicht, aber natürlich.
Aber es ist es auch. Du musst ja schon Gedanken darüber machen, wenn du jetzt quasi Schriftgröße, ich habe meine Schriftarten im Handy letztens auch größer stellen müssen, das ist mir zu klein geworden, aber weghalten hat bei mir auch nicht mehr geklappt. Aber wenn man sich das mal überlegt, also und Caro ist ja schon in viel dieser User Experience Projekte mal gewesen, die wenigsten haben die Anforderung, die App muss noch funktionieren mit einer dreifach so großen Schriftgröße. So, wenn man das kann, also wenn man das quasi als Anforderung umsetzen kann, das wäre ja schon mal der Hammer.
Absolut. Also da testen wir uns jetzt auch langsam rein. Der Kanal online ist einfach noch nicht der dominierende bei uns, aber da beginnen wir jetzt zu gucken, was ist eigentlich die beste User Experience. Und dann aber eben tatsächlich ist unser größeres Problem, das mit dem Backend in der Form zu verheiraten. Das ist jetzt im User-Interface, was Filter und sowas angeht, nicht das große Problem. Aber wenn wir an Mehrwert von Apps denken, dann ist da viel drin. Stichwort Customer Area, wo du deine ganzen Bestellungen managen kannst, Delivery, Trackings und so weiter. Das sind alles Dinge, die sind sehr aufwendig in der aktuellen Welt im Backend umzusetzen. Und die müssen wir neu bauen.
Okay, dann noch ein anderes Feld, was ich bei vielen klassischen Onlinern gar nicht so sinnvoll finde, aber bei euch eigentlich schon, dieses Assisted Shopping. Also ob das jetzt Chatbot-basiert oder irgendeine andere, vielleicht eine Spracheingabe oder irgendwas anderes ist, wo ich sagen würde, naja, bei Amazon bringt das nicht so viel, weil da sind wir quasi in diesem Suchmodus. Ja, da will ich jetzt gar nicht groß mit dem shoppen. Da brauche ich quasi den Assistant Shopper nur, weil ich das Produkt eben nicht mehr finde, weil das Angebot zu groß ist und einfach so schlecht facettiert. So, bei euch wäre es aber schon irgendwie die Idee, heute, keine Ahnung, große Samstag shoppen, ja, oder man muss ja irgend so ein Event schaffen, wo man sagen, okay, ich starte jetzt mal diese App, in der man vielleicht so tatsächlich 95% automatisiert Leute guidet und der Rest kann ja Agent-basiert sein, aber das Gute dabei ist ja, dass ein Agent in der Regel so 10 bis 20 Chats parallel betreiben kann. Das siehst du da irgendwie Potenzial?
Absolut. Das sind auch Dinge, über die wir nachdenken. Wie können wir das machen? Wie können wir das aber auch skalierbar machen?
Ich bin so ein guter Business-Developer. Ja.
Komm nach Weiden. Ja. Oberpfalz ist schön. Wirklich schön. Ja, das sind alles Dinge, über die wir nachdenken. Aber da wollen wir den zweiten und dritten Schritt nicht vor dem ersten machen. Und da müssen wir ein bisschen noch die Hausaufgaben in einigen Bereichen machen, bevor wir dann an die...
Ich finde es aber in eurem Fall halt cool. Also ihr habt ja ein großes... zumindest erstmal profitables Business, auch wenn es die letzten Jahre natürlich nicht so einfach waren. Und ihr habt ja noch nicht ihr habt ja eben noch nicht 90% online. Das heißt, ihr könnt noch viel testen, machen, tun, mal Kohorten ausprobieren, ohne da jetzt viel zu gefährden. Ja, also das macht's ja irgendwie. Und trotzdem ist es noch groß genug, dass man auch mal mit 20.000 Kunden bei einer bestimmten Anwendung mal starten kann, die man irgendwie anschreibt sozusagen, der noch signifikante Daten präsentiert. Du hast gerade gesagt, ihr seid in 10 Ländern aktiv, aber im Wesentlichen ist es ein Dach-Business. Wie funktioniert das in anderen Ländern? Also tretet ihr dann in Frankreich und in Polen auch unter der Witt-Gruppe auf oder sind das dann andere Brands?
Also das sind in der Regel sind es immer die Brands Witt, dann Heine und wir haben sie an. Sie an heißt natürlich in anderen Ländern anders. Moda Villona zum Beispiel in Frankreich oder You Look For Less in Holland. Es sind im Wesentlichen immer diese Marken, die wir unter verschiedenen Markennamen in den verschiedenen Ländern vertreiben. So, wie machen wir das aus? Das machen wir größtenteils von Weiden aus. Also Österreich, Schweiz und so weiter machen wir ohne eigene Teams in den Ländern. Wir haben ein eigenes Team in Frankreich. Dort haben wir drei Marken. Helin, das ist sozusagen Heine Frankreich. Dann haben wir Witt und wir haben Moda Villona, das ist unser Discount-Brand. Und das machen wir dort mit dem eigenen Team, weil das schon ein sehr spezieller Markt ist.
Aber das verkauft ihr unter einer eigenen Domain oder auf französischen Fashion-Marktplätzen?
Nein, unter eigenen Domains. Das ist alles unser eigenes Geschäft. In Frankreich sind wir noch gar nicht auf Marktplätzen. Und dann haben wir noch USA, das haben wir vor einigen Jahren gestartet, unter der Marke Creation L. Und das bauen wir gerade aus, haben da jetzt auch eine Abwicklung, die wir von Mexiko aus machen, in den amerikanischen Markt hinein. Und das ist der zweite Markt, den wir wirklich mit einem dedizierten Team machen. Alle anderen Märkte machen wir von beiden aus.
Ich hatte diese Woche einen Podcast veröffentlicht mit Anthony Soho, der ist Beirat bei Spryker, der hat das E-Commerce-Geschäft von Walmart geleitet. Da hatten wir uns darüber unterhalten, warum es eigentlich keine Multimarken-Retailer gibt im Fashion-Bereich in den USA. Also es gibt ja kein Zalando-Äquivalent. Ja. Ne? Sozusagen das meisten kaufen bei Target, Walmart oder bei Amazon. Genau. Wie ist das denn in euren Segment? Also ist es da, also dort sind die Klickpreise teilweise noch höher in den USA. Es ist schwierig, Kunden zu gewinnen. Geht ihr da mit einer ähnlichen Strategie wie in den deutschen Markt und kauft euch Adressen und schickt den Kataloge, kennt das überhaupt der amerikanische Kunde?
Absolut, Kataloge sind in den USA sehr, sehr verbreitet nach wie vor. Hm. Und genau so gehen wir auch vor. Das Tolle an den USA ist, der Markt ist riesig, aber das Schwierige an den USA ist eben auch, der Markt ist teuer, wie du sagst, in jeder Hinsicht teuer. Ob das jetzt Klickpreise sind oder ob das jetzt Gehälter von Mitarbeitenden sind, er ist deutlich teurer und er ist natürlich sehr fragmentiert. Also auch was Herkunft der Menschen angeht, sind wir eben weniger auf der hispanischen Seite zum Beispiel wahrscheinlich erfolgreich als auf der sozusagen White Anglo-Saxon American Seite. Und deswegen ist er sehr fragmentiert und er ist nicht einfach zu erobern. Da haben wir uns jetzt auch einige Jahre schon versucht und das ist ein schwieriges Unterfangen. Wenn es dann klappt, ist es, glaube ich, eine große Chance.
Aber wer ist denn da die typischen Wettbewerber? Sind das denn auch ehemalige oder immer noch im Wesentlichen dann Katalog-Retailer, die das auch mal gemacht haben?
Genau, gibt es sehr viele. Und dann aber auch, wie du sagst, nach wie vor die Walmarts und die Sears und was davon übrig geblieben ist und die Nordstroms und so weiter.
Mhm. Okay, verstehe. Aber geht dann quasi mit so einem Eigenmarkenansatz dann. Ich habe noch mal überlegt, als Caro gefragt hat mit Retail Media und den Marken. Klar, also man könnte natürlich überlegen, bietet man diesen Zugang zu den Kunden, die jetzt schon hat, bietet man das jetzt anderen Marken an, die ein ähnliches Segment bedienen, weil es ja schon schwierig ist, das merken wir eigentlich in allen Geschäftsmodellen, jetzt als Eigenmarke mit vielleicht irgendwie 20 Millionen Euro Umsatz da jetzt ein super geiles Online-Geschäft zu betreiben, ist gar nicht so trivial. Ja. Die Kunden sind nicht bei Zalando, nicht so sehr bei Otto, die sind irgendwie bei euch. Wie kann man die erreichen? Also ich finde es jetzt gar nicht so abwegig, das zu ermöglichen. Vielleicht jetzt nicht mit irgendwie 1.000 Marken, aber vielleicht sind es auch irgendwie 20, 30, 100, 200 Marken, mit denen man das machen kann. In einem etwas anderen Fulfillment-Modell, weil die Leute wollen natürlich schon ganz, dass sie ein Paket haben und jetzt nicht wie bei Amazon, dass man gar nicht genau weiß, wann kommen die Pakete an, wie viele Lieferungen sind das eigentlich, weil die einfach noch einen anderen Rhythmus orientiert sind. Aber ich finde es jetzt nicht krass abwegig, wenn ihr die Zielgruppe so gut bedienen könnt. Aber es hat
krass abwegig ist es nicht, aber wir wollen in jedem Fall vermeiden, dass wir uns Bestände aufbauen mit Drittmarken. Das kommt für uns nicht in Frage, im großen Stil. Dafür haben wir einfach die eigenen Bestände zu gut im Griff und können das sehr gut betreiben und merken eben auch bei anderen Unternehmen, wie schnell es einem das Genick brechen kann, wenn man seine Bestände nicht im Griff hat. Mhm. Und als Marktplatzmodell. Also
Basics.
Genau. Das ist das Ziel, genau.
Mhm. Okay. Du hast gerade schon gesagt, dass 24 Unternehmen quasi aus dem Textilbranche ein sehr schlechtes Jahr hatten mit einigen Insolvenzanmeldungen. Wir gucken jetzt auf Blickenbloggenburg Nord. Ich glaube, die Insolvenzanmeldung kam von Blickenbloggenburg Süd, wenn ich da jetzt richtig informiert war.
Kann ich dir gar nicht genau sagen.
Einige eurer Wettbewerber sind kapeister gegangen.
Ja.
Das müsste aber jetzt in der Kundengewinnung erstmal sich positiv auswirken bei euch, weil die, wo sollen die hingehen? Also so, ihr seid ja die natürliche nächste Adresse.
Genau, also so furchtbar das ist für die Menschen, die davon betroffen sind, das ist einfach ganz schrecklich. Was dann in einigen Städten, in denen tatsächlich diese Unternehmen ja auch große Arbeitgeber sind oder waren, ist das furchtbar zu sehen. Und dennoch ist es so, dass wir natürlich ein Stück weit von dieser Konsolidierung auch profitieren. Und das merken wir jetzt, glaube ich, noch nicht voll, weil viele dieser Unternehmen zwar in der eigenverwalteten Insolvenz sind, aber tatsächlich noch verkaufen. Das werden wir im nächsten Jahr wahrscheinlich noch ein Stück weit mehr merken. Und wie immer das ist, ein Teil der Nachfrage, die da weggeht von anderen Wettbewerbern, geht tatsächlich auch aus dem Markt weg. Und der andere Teil verteilt sich auf ganz verschiedene Wettbewerber, teilweise auf reine Onliner vielleicht. Zalando wird davon auch was bekommen und About You wahrscheinlich auch, aber wir davon auch.
Ein Teil der Nachfrage, die ganz weggeht, heißt das quasi, die Leute kaufen dann weniger?
Also ich glaube, wenn Unternehmen, die einen sehr engen Kontakt zu ihrer Kunden hatten, tatsächlich aus dem Markt gehen, dann geht vielen Kundinnen im gerade höheren Alter tatsächlich auch wahrscheinlich, denen fehlt dann was. Denen fehlt dann einfach ein Anbieter, ein Trusted.
Okay, und dann Konsolidierung quasi der Innenstadt, die jetzt ja gerade massiv nochmal beschleunigt wird durch den Niedergang der Signa Holding, was auch den ein oder anderen Dominoeffekt nach sich ziehen dürfte. Merkt ihr das? Also merkt ihr noch so eine Verschiebung tatsächlich von bisher offline kaufenden Kunden, die dann zu euch dann online gehen oder in den Katalog kommen?
Also das war sicherlich in der Corona-Zeit sehr stark spürbar, als der stationäre Handel einfach komplett geschlossen war. Und ja, wenn der Trend sich fortsetzt, wie du ihn beschrieben hast, dann werden wir das da sicherlich auch weiter merken.
Okay.
Ich glaube, die Frage ist sowieso, wie sich dieser gesamte Bekleidungsmarkt in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. Und ich bin sicher, er wird jetzt nicht massiv wachsen. Ich glaube, dass Kleidung eher etwas sein wird, was die Leute vielleicht irgendwann noch weniger priorisieren werden gegenüber anderen Ausgaben. Und er wird dann wahrscheinlich dominiert werden von anderen Anbietern, die in diesen Markt kommen. Wir haben eben schon über die Chinesen gesprochen. Das, was sich da tut mit Shein und mit Temu, Shein geht es an den Markt, geht an die Börse, die investieren unfassbar. Wir alle merken wahrscheinlich schon irgendwie, dass die auch für Keywords mehr Geld bieten und dass es einfach schwieriger wird, auch online zu guten Preisen Kunden zu akquirieren. Und das, was das im Markt tut, auch im Hinblick auf die Wahrnehmung von Wert und von Preis, das wird ja wirklich fundamental sein.
Bleiben wir mal kurz dabei. Wir hatten ja auf der K5-Konferenz schon darüber geredet, dass es diesen Attitude-Behavior-Gap gibt, dass die Leute zwar hier gerne sagen würden im Interview auf der Einkaufsstraße, ich unterstütze gerne den stationären Handel und sozusagen den steuerfairen und steuerähnlichen Handel, aber danach um die Ecke gehen und bei Shein bestellen. Ist das noch ein Thema, bei dem du in deiner Zielgruppe irgendwie groß punkten kannst, wo du sagst, okay, ja, man kann jetzt vielleicht nicht jeden Preispunkt da mitgehen, aber wir können über diese Stellung nachhaltige lokale Produktion, ja, Marken aus Deutschland für deutsche Kunden, kann man damit punkten? Ist das
ein echter USP? Nachhaltigkeit spielt ja bei uns eine Riesenrolle. Also bei uns in der Otto Group, auch durch Michael Otto, der da ja einen sehr großen Wert darauf legt, aber natürlich auch bei uns als Wittgruppe. Und wir haben auch sehr ambitionierte Nachhaltigkeitsziele. Und deswegen ist Nachhaltigkeit für uns sowieso ein Muss. Also das machen wir jetzt nicht ausschließlich, um damit eine bessere Proposition gegenüber der Kundin zu haben, aber auch. So, und jetzt ist die Frage, dieser Behavioral Attitude Gap, den du beschreibst, der bezieht sich ja auch auf Nachhaltigkeit. Alle sagen, Nachhaltigkeit ist mir wichtig. Wenn es darum geht, 5 Euro mehr zu bezahlen für nachhaltig produzierte Ware, dann ist die Bereitschaft in der Regel nicht so wahnsinnig groß. Ich glaube, es wird mehr zum Hygienefaktor, dass Menschen drauf gucken, passt das nachhaltigkeitsmäßig für mich? Und dann in zweiter Linie gucken, passt das auch mit dem Preis? Ich glaube, dass wir mit den Marken und den Produkten, den Sortimenten in der Wittgruppe eine sehr gute Proposition haben. Durch eine nachhaltige Produktion, aber auch durch ein sehr gutes Verhältnis von Preis und Leistung und Qualität. Und ich glaube, dass das insbesondere in der Zielgruppe 50 plus weiterhin sehr wichtig sein wird. Ich weiß nicht, ich habe sicherlich schon mal bei Shein bestellt und bei anderen bestellt. Das ist
bei Shein habe ich noch nicht bestellt, aber bei Temu habe ich schon mal testweise bestellt. Das ist schon, macht mir Sorgen für Amazon. Jetzt auf Amazon auf einmal der Gute. Das innerhalb von wenigen Monaten hat sich das gedreht. Ja, schon krass.
Also wie vorhin gesagt, ich glaube nicht, dass es uns in erster Linie stark betreffen wird, aber auch. Es wird aber sicherlich Amazon betreffen. Es wird sicherlich niederpreisigere, auf jüngere Zielgruppen ausgerichtete Händler sehr stark treffen. Wir schätzen ja immer, dass Shein allein in Deutschland hier schon bei 2 Milliarden Umsatz ist. Das ist schon echt signifikant. Und wenn das weiter steigt, dann wird das sicherlich für einige Firmen zur großen Bedrohung.
Okay. Ich würde zum Ende noch mal einmal an Caro übergeben, wenn ich irgendwelche Fragen vergessen habe. Hast du noch was aufgeschrieben, Caro? Haben wir noch was vergessen? Willst du noch mal auf den Hot Seat?
Omnichannel kannst du noch mal nachfragen.
Was genau bei Omnichannel?
Wenn es 110 Filialen gibt.
Oder
plant man den Channel-Shift so hart ein, dass man
okay, ich weiß jetzt nicht, wie das akustisch rübergekommen ist. Also, welche Rolle spielt Omnichannel? Das ist für mich, ich weiß, du hast ja folgst auch ein bisschen Kassenzone, das ist für mich immer so ein Schimpfwort. Omnichannel war so ein bisschen die Ausflucht, wenn man nicht genau wusste, sozusagen, wohin die Reise geht. Aber genau, ihr habt ja den Katalog, die Webseite und sozusagen jetzt die Läden und eine App natürlich auch. So, und ich zitiere nochmal den Vorwurf, den wir quasi in dieser Omnichannel Euphorie immer hatten, der kam, glaube ich, mal von einem Konrad-Manager. Der hat gesagt, 80% der Omnichannel-Aufwände, die man irgendwie tut, um dann offline kaufen, online retournieren oder andersrum, online kaufen, offline retournieren, das ist eigentlich nur für 3% der Kunden relevant. Sozusagen, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Ergo, lieber quasi Kanal für Kanal optimieren und diese Verschmelzung der Kanäle so ein bisschen ignorieren. So bin ich immer noch ein bisschen dabei bei dem Gedanken. Wie guckst du da drauf?
Also wir haben das gerade diskutiert intern und haben uns überlegt, was finden wir eigentlich besser. Es gibt ja einige Stimmen, die sagen, diese Kanäle sind so unterschiedlich, dass man so eine hohe Exzellenz innerhalb dieses Kanals braucht, dass man den bitte nicht verwässern sollte, indem man den zu sehr sozusagen permeabel macht. Ja?
Sehr sympathische Stimmen. Wer hat das gesagt?
ich glaube, das war sogar der CEO von Only, wenn ich mich nicht irre, oder von einer dieser Ketten. Der hat das gesagt, dass er das in seiner Organisation ganz krass getrennt hat. Okay. Da bin ich aber offen gestanden nicht ganz, weil ich schon glaube, dass es einen großen Mehrwert für uns als Unternehmen, aber auch für die Kunden hat, wenn diese Kanäle besser miteinander verbunden sind. So, und da ist sowas wie Click and Collect oder sowas nur so ein Thema. Aber eine bessere Betreuung der Kunden auf der ganzen Customer Journey, das wird schon, da ist ein Wert drin für uns alle. Das können wir heute noch zu wenig und im Rahmen unserer ganzen IT-Transformation wird das auch eine Rolle spielen, dass wir das besser miteinander vernetzen.
Wie lange glaubst du, braucht ihr für diese IT-Transformation, bis du dann diesen Case, den ich gerade beschrieben habe, mit der besseren App, bis man das auch wirklich so bauen kann, oder sagen wir mal so, bis du dann im Management-Meeting mal diese Idee formulierst und dann auch wirklich ein paar Wochen später einen Effekt siehst. Das ist ja heute nicht der Fall, weil heute sagst du ja, musst auf viele Sachen noch warten. Bis wann seid ihr da?
Also ich kann dir da kein genaues Jahr sagen. Ich hätte jetzt gedacht, sowas wie 5 Jahre wird das einfach dauern.
Okay.
Und das war schon ein
dickes Brett.
Das ist ein dickes Brett. Glücklicherweise haben wir ein wirklich sehr gesundes, sehr gutes Kerngeschäft. Und wenn man mal so unsere Strategie auf dem High-Level anschaut, dann sind das eigentlich 3 Säulen. Das eine ist, wir nennen das Exploit the Core, also wirklich die Abschöpfung oder die Ausschöpfung dieses wahnsinnig gesunden, guten Kerngeschäfts. Das müssen wir nicht nur abschöpfen, sondern müssen es auch weiterentwickeln. Das zweite ist Transform the Core, also wirklich die Transformation unseres USPs, unserer tollen analogen Leistungen in die digitale Welt. Und das dritte ist so ein bisschen Explore the New. Das ist alles das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Was können wir mit den Kunden noch machen und so weiter. Da haben wir auch wirklich ein paar ganz gute Ideen. Und das ist so ein bisschen die Strategie nach vorne hin. Und ich bin wahnsinnig froh, dass wir ein wirklich gutes, robustes Geschäft haben, das dann am Ende auch diese Transformation finanzieren kann.
Sehr cool. Das ist mir gerade eingefallen. Ich wollte meiner Schwiegermutter tatsächlich noch ein paar Wettkataloge mitbringen. Hätte ich jetzt von dir signieren lassen können. Kriegst auch ein signiertes E-Commerce-Buch noch, habe ich hier noch liegen sehen. Ja, erstmal vielen Dank für sozusagen diesen Ritt durch die WIT-Welt.
Danke dir.
Und
danke
euch. Viel Erfolg bei der Transformation. Und ich werde mal zu Hause schauen, wie die Pakete so ankommen von euch und wie die Kundenzufriedenheit dann ist. Dankeschön.
Ja, mach das. Vielen Dank.
So, das war's. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. In den nächsten beiden Wochen geht's weiter mit dem Manzli Heinemann. Wir gucken uns Farfetch an, wir gucken uns TikTok-Shop an und versuchen so ein bisschen zu ergründen, welche Deutschland-Vision eigentlich gerechtfertigt wäre. Also wie müssten wir das Land aufstellen, wenn es ein bisschen nach vorne geht. Und dann kommt Caro, glaube ich, in 3 Wochen ist sie wieder dran mit einem spannenden Podcast, aber dazu vielleicht mehr in einer der nächsten Folgen. Ich möchte mich auch bedanken für das viele Interesse bisher an der Kassenzone Werbung. Also es haben sich schon einige Unternehmen gemeldet, die Podcast-Sponsor werden wollen. Wir wollen uns da natürlich jetzt nicht in jeder Folge mit einem neuen Unternehmen auseinandersetzen, sondern ein paar Dauersponsoren finden. Da sind wir noch in der Verhandlung. Aber wenn ihr da Interesse haben solltet, schreibt mir einfach an alex@kassenzone.de. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes 2024. Bis nächste Woche.